Willkommen zu einer neuen Folge bei Kundenzentriert, dem Podcast für Kundenzentrierung, agile Führung und zeitgemäße Organisationsentwicklung.
Sandro, du sagst, Lead Generation ist günstiger als organisch Reichweite aufbauen. Das halte ich ja kaum für möglich, aber du behauptest das. Ist das so?
Ja, das behaupte ich so. Das ist richtig. Nicht nur günstiger und vor allem ist es auch viel skalierbarer, weil man mit einer gewissen Methodik natürlich Leads aufbauen kann und das dann eben auch skalieren kann, egal ob es dann 10, 20, 100 oder 1000 Leads werden sollen.
Okay, und genau mit diesem Statement habe ich dich ja kennengelernt auf dem Lead-Management-Kongress in Würzburg dieses Jahr. Und da habe ich gesagt, Mensch, dich möchte ich gerne mal im Podcast haben. Nun darfst du dich natürlich erstmal üblicherweise vorstellen. Sandro Günther, erzähl mal, was machst du beruflich? Wie bist du zu deinem Job gekommen? Was machst du ansonsten? Magst du kurz dich mal vorstellen?
Sehr gerne. Sandro Günther ist mein Name. Ich bin 43 Jahre alt und seit 5 Monaten Papa. Also das ist so mein neues Hobby. Ansonsten bin ich durch und durch Digital-Marketer, betreibe seit über 13 Jahren eine eigene Agentur, die Werbewort Media GmbH aus Berlin. Und wir haben uns in Würzburg kennengelernt auf dem Lead Management Summit, weil der dortige Aussteller, die Vogel Communication Group, an uns beteiligt ist seit 3 Jahren und wir sozusagen die ganzen Digital-Marketing-Expertisen mit ins Spiel bringen, mit ins Rennen bringen und für deren Kunden zur Anwendung bringen.
Prima.
Das ist das, was wir tun und das machen wir in Berlin, sitzen hier mit einem Team von knapp 15 Leuten, die ähnlich Digital-Marketing leidenschaftlich betucht sind wie ich auch.
Prima. Also, dass ihr richtige Nerds seid, das habe ich spätestens an der Stelle gemerkt, wo du ein riesiges Sheet an die Wand geworfen hast mit 30 Spalten und 85 Zeilen und dann eben aus der Praxis ja wirklich echte Insights gegeben hast. Ich glaube, das ist dann eher etwas für die Marketer und weniger für mich Vertriebsberater. Dennoch fand ich das total spannend, weil du hast es auf jeden Fall geschafft, auch mich davon zu überzeugen, dass es Sinn macht, wirklich über Paid Ads wirklich Leads zu generieren. Das ist ja heutzutage die große, alles entscheidende Frage. Wie generieren wir nicht Leads, sondern auch qualitativ wertige Leads? Und damit beschäftigt ihr euch ja. Ich habe ja viele Kunden, wie ich dir erzählt hatte, so im B2B-Bereich. Und ich habe gerade heute noch mit einem Kunden aus Berlin gesprochen, die eben sehr viel investieren in klassisches Telefonmarketing, in klassische Kaltakquise. Und natürlich in der Customer Journey können die gewisse Lücken einfach mit diesem Instrument überhaupt nicht schließen. Nämlich die Lücke zwischen, erstmal ist ja mal diesen riesen Markt bearbeiten und dann natürlich auch, was passiert, wenn der Kunde im ersten Call nicht gleich anspringt. So, deswegen bin ich natürlich ein großer Freund des Social Sellings, was ja auch, ich sag mal, das organische Verhalten anbetrifft, also die organische Generierung von Reichweite und auch Kontakten. Und ihr seid ja irgendwie noch so die dritte Instanz, die ich jetzt versuche, irgendwie meinem kleinen Spatzenhirn da irgendwie noch einzuordnen. Erzähl doch mal, vielleicht nochmal in 4, 5 Sätzen, was macht ihr? Also wenn ihr ein Unternehmen beratet, was ist so da euer Business?
Also wir nennen uns Social Media Agentur. Das heißt, wir beraten Unternehmen in verschiedenen Bereichen. Das ist B2C, aber eben auch sehr viel B2B, wie sie soziale Kanäle für sich nutzen können und gewinnbringend zum Einsatz bringen können. Gewinnbringend bedeutet dann für uns halt wirklich sehr stark aus kaufmännischer, unternehmerischer Perspektive. Also wie kann man letzten Endes damit Geld verdienen? Das ist im Endkundengeschäft einfacher, weil wir dort transaktionale Modelle haben, ja, also Online-Shops, wo man direkt was kaufen kann. Im B2B ist es schwierig, irgendwie an Gabelstapler oder eine Drehmaschine oder irgendwas dergleichen direkt online zu kaufen. Deswegen geht es dort sozusagen nur bis zum Lead. Und das ist das, was wir für Unternehmen übernehmen. Wir bauen Konzepte, Kampagnen auf, die wir auf den passenden Plattformen aussteuern und darüber eben dann Interessenten für sie gewinnen und dann auch vorqualifizieren. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir halt nicht nur irgendwie leere, sinnlose Leads produzieren wollen, sondern vertriebsnahe Leads oder so Sales Qualified Leads, Sales Accepted Leads, gibt es immer unterschiedliche Begriffe für. Aber das ist unser Anspruch und deswegen ist für uns Marketing und Sales kein Entweder-Oder, sondern immer ein Und. Ja, wir fragen immer, was passiert denn eigentlich mit den Leads, die wir euch zuschaufeln? Was passiert danach? weil wenn dort Prozesse nicht stimmen oder Qualitätskontrollen oder Follow-ups und Co. nicht stimmen, dann ist der Kunde natürlich irgendwann unhappy, ja, und wenn er dort unhappy ist, dann wird er auch mit unserer Zusammenarbeit unhappy sein.
Definitiv. Und das war ja auch das, was mich natürlich interessiert hat. Du sagtest eben auch auf dem Summit schon, B2B, LinkedIn ist als Stichwort, als Plattform gefallen, weil ich kenne das so aus der Erfahrung, wenn ich an meine Kunden denke, dass viele Vertriebsverantwortliche bei dem Punkt, wo es um Paid Ads geht, abschalten und sagen, okay, das ist sowas für die Markenartikler, das ist was für die Konsumgüter, das ist was für den B2C-Bereich. Wir sind ja noch klassisch Maschinenbau, wir sind ja noch klassisch Verlag. Wir müssen auch wirklich die Kunden persönlich kennen und wir haben unseren Adressbestand. So, die lassen euch vermutlich mal auch schwer durch die Tür. Wie ist so deine Erfahrung mit dem, ja, ich sag mal so dem Maschinenbauer aus Niedersachsen?
Na klar, Challenge natürlich. Ich komme selber aus einem Unternehmerhaushalt und bin Unternehmerkind und habe so schon früh kennengelernt, wie ist es so in einem klassischen kleinen Mittelständler aufzuwachsen, wie ist so die Mentalität, wie ist denn so der Sprech, wie ticken die Leute? Und das ist ganz wichtig, wenn man so im klassischen deutschen Mittelstand natürlich auch unterwegs ist, dass man eine gewisse Art von Empathie, Verständnis auch hat. Und ich kenne das auch, dass dann manchmal Welten aufeinander irgendwie preschen, wenn irgendwie ein so eine Agenturfuzzi aus Berlin kommt zu einem Mittelständler in Niedersachsen oder irgendwo anders. Deswegen ganz wichtig, das zu verstehen. Wir fragen am Anfang immer viele Fragen. Letzten Endes müssen wir wissen, wie verdient eigentlich das Unternehmen Geld und wie kommt es zu denjenigen Kunden? Ganz klassisch messen, ja, ganz klassisch Bestand. Aber was ist eben, na, wenn der Bestand wegbricht oder wenn wir wachsen wollen, Neukundenakquise etc., wie machen Sie das? Und so verstehen wir oder lernen wir es zu verstehen, wie die Unternehmen ticken, um dann sagen zu können, okay, hey, probiert's doch mal damit, ja. Unser Pitch ist natürlich dann immer Social Media, ja, weil Social Media ist der größte Kanal, den es so eigentlich im Direktmarketing gibt, wo man Menschen ganz gezielt ansprechen kann. Ja, LinkedIn, gute 20 Millionen Nutzer in Deutschland. Meta viel, 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 viel mehr. Ja, auch wenn die B2Bler dann immer sagen, um Gottes Willen, Facebook, Instagram niemals. Wir haben eine andere Erfahrung, ja. Das ist halt auch immer ganz wichtig, dass wir eben sehr faktenbasiert argumentieren. Wir haben viele Erfahrungen, viele Kampagnen und können dann immer auf die Ergebnisse natürlich verweisen und gehen dann mit den jeweiligen Unternehmen ins Rennen, versuchen sie davon zu überzeugen, ja, und dann eben so eine Kampagne auch an den Start zu bringen. Aber ja, es kostet Geld und das ist natürlich immer das, was die Leute so abschreckt, ja, wenn man oder diese Perspektiven, die wir immer wahrnehmen, ist so, naja, wir machen das jetzt organisch, wir gehen mal jetzt hier auf unsere Follower und posten da immer ganz regelmäßig und das kostet ja nichts, ja, und dann kommt jetzt der Agenturkollege und sagt, oh, du musst jetzt mindestens 5.000 Euro im Monat investieren, nur in Werbebudget, dann ist es natürlich so ein schwieriger Zwiespalt. Mhm, mhm.
Ja, ich kenne ja auch diese Diskussion, wenn wir mit unseren Kunden über Social Selling sprechen, also letztendlich Netzwerkaktivitäten, und bei Social Selling denkt heutzutage nahezu jeder im B2B-Bereich an LinkedIn, wo das ja per Definition nicht ganz korrekt ist, aber egal, es ist halt so. Und bei Social Selling ist eben auch genau der Aspekt, dass eben die Unternehmen sagen, ja, das können ja, wir haben ja 50 Vertriebsmitarbeiter und wenn jeder so eine halbe Stunde am Tag macht, dann kostet uns das ja nichts. Also das ist Arbeitszeit und ich sage immer, okay, könnt ihr machen, aber spätestens wenn der Betriebsrat sagt, stopp, das ist jetzt nicht unbezahlte Freizeit, die der Mitarbeiter investiert, dann müsst ihr euch Gedanken machen, wie das auch vergütet, also ganz normal über natürlich das Arbeitszeitmodell und da müsst ihr natürlich eure Vertriebsziele im Zweifel auch anpassen. Das haben wir auch bei Projekten schon gemacht. Das natürlich heißt, wenn ein Außendienstmitarbeiter pro Woche, keine Ahnung, 20 Termine wahrzunehmen hat, soll aber jetzt auch Social Selling machen, dann muss man das Ziel korrigieren auf 18 Termine oder Zahl X und entsprechend auch die Umsatzvereinbarung. Ja, und spätestens dann sind wir ja wieder mit Zahlen dabei und dann ist, ich glaube, die Frage sehr schnell geklärt, ob die 5.000 Euro jetzt viel, genauso viel oder weniger sind als das, was man eben da verbraucht, um sinnvoll Social Selling zu machen. Meistens haben ja die Unternehmen so Peaks, dass sie sagen, hier, die Auslandsmitarbeiter sind jetzt auf der Messe, da machen die mal alle ganz viele Fotos und posten ganz viel und danach sind die wieder im Tagesgeschäft und das ebbt dann ab. So, das war jetzt so ein bisschen anekdotisch aus meiner Erfahrung. Ich wollte nochmal wissen, Thema Kosten. Du hast das ja auf dem Summit auch nochmal recht transparent beschrieben, dass letztendlich Ads, also die Ad-Kosten, pro Lead wirklich günstiger sind, als wenn wir reines Social Selling betreiben.
Also wir haben da immer so ein Beispiel, was wir tatsächlich einfach mal so aus der Praxis mitbringen. Ja, wenn wir sagen, okay, oder ich stelle häufig die Frage, wenn ich auf Veranstaltung bin, so wer ist hier Team Organic, wer ist Team Paid und wer ist ein Team Beides? Ja, und einfach um die Leute so ein bisschen besser zu verstehen. Häufig Team Organic sehr stark. Ja, das sind die Leute, die halt sagen, okay, ich baue mit meinem Unternehmen, mit meiner Brand eine eigene Reichweite auf. Gemessen nur in Follower. Ja, ich bin persönlich überhaupt gar kein Fan von diesem KPI. Es ist leider da und es existiert auf allen Plattformen und es ist das, was am sichtbarsten ist. Und es ist ein rein psychologischer Effekt. Ja, wir wollen schnellere Autos, wir wollen mehr Geld verdienen, wir wollen mehr Follower. Das ist ein ganz normaler Effekt, man kann sich damit gut vergleichen. Ob von diesen Followern irgendjemand jemals gekauft hat oder kaufen wird, wissen wir nicht. Ja, und gibt tatsächlich, ich habe eine Studie gelesen mal, dass die sagt, irgendwie weit über 2/3 der durchschnittlichen Follower sind Mitarbeiter des eigenen Unternehmens oder Familienangehörige. Naja, können wir uns die Frage selber beantworten, ob wir denen was verkaufen können. Aber klar, ne, so die grundlegende Erstdenke ist natürlich, ja, wenn ich da jetzt 2-3 Mal Content in der Woche veröffentliche auf einer Page, sagen wir mal irgendwie 2500 organischen Followern, dann gehe ich ja auch davon aus, dass wenn ich was poste, die sehen das dann auch immer. Das ist so der erste Denkfehler. Ne? Also man hat keine organische 100% Reichweite. Klammer auf, ich sage dann immer, schaut euch einfach mal die Geschäftsmodelle von LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok und Co. an. Das sind werbefinanzierte Geschäftsmodelle, ja, und nicht Reichweite umsonst rauswerfen. Klammer zu. Und dann sagen wir, na, selbst in der Theorie, wir erreichen diese 2500 Leute organisch tatsächlich, dann muss ja trotzdem den Content, den wir da veröffentlichen, irgendjemand herstellen. Ja, das kann ich zwar auch selber sein, aber da sollte man zumindest irgendwie fair mit irgendwelchen kalkulatorischen Kosten rechnen. Ja, und was wir dann immer in diesem Beispiel machen, wir sagen halt, okay, sagen wir, Beitrag 200 Euro kostet es, Konzeption, vielleicht muss noch jemand irgendwie ein Video-Creator ran und. Und das stellen wir diesen 2500 Leuten eben einfach ins Verhältnis, ja, um dann einen sogenannten Tausender-Kontaktpreis rauszukriegen. Und in dem Beispiel kommen wir dann eben auf einen TKP von 80. Ja, und demgegenüber sagen wir, okay, jetzt legen wir doch einfach mal das gleiche Beispiel, ja, jetzt legen wir einfach mal noch 50 Euro Media-Budget hinzu. Ja, bei diesen 50 Euro, so haben wir also ein Total Invest von 250 Euro, erreichen wir auch diese 2500 organischen Leute, aber unterstellt mit einem CPM von 5 Euro kriegen wir nochmal 10.000 Leute mehr erreicht, also in Summe 12.500. Und wenn wir dieses Ganze ins Verhältnis stellen, 250 zu 12.500, da kommen wir halt auf einen TKP von 20, also eine ganze Ecke günstiger. Da gibt es viele Parameter, wo man drüber diskutieren kann, ja, aber das, was wir eben damit zeigen wollen, ist, Organic ist niemals kostenlos und kann auch nicht so skalieren, ja, weil wenn wir auf dem Paid-Bereich sagen, okay, wir wissen, wir müssen jetzt 100 Leute ansprechen, damit irgendwie ein Lead konvertiert wird, dann können wir das verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen und, eben skalierbar aufbauen. Und das ist die Rechnung, die wir mal aufmachen, wo wir dann immer dann so ein, oh wow, krass, ja, als Feedback natürlich mitbekommen.
Absolut. Und ich sag mal, wenn ich mal drüber nachdenke, 5.000 Euro im Monat, das ist jetzt eine Zahl, die steht jetzt im Raum. Ne? Jeder wird jetzt denken, du wirst für 5.000 Euro im Monat jedes Unternehmen in Deutschland glücklich machen. Aber das ist jetzt, ich weiß auch, dass es jetzt erstmal so ein Einstiegswert ist wahrscheinlich. Aber dann denke ich immer, selbst ich als Kleinunternehmer mit einer Angestellten, ja, okay, also wenn es entsprechend die Lead-Qualität bringt, so what? Ne? Also wir wissen ja selbst, muss ja nur einen gewonnenen Auftrag gegenrechnen und dann hat man den ROI ja schon sofort im Kopf ausgerechnet. Ich kann es trotzdem noch nicht ganz greifen, das liegt aber an meinem Unvermögen, nicht an deiner Erklärung, Sandro. Was macht ihr für 5.000 Euro im Monat? Das ist jetzt wirklich nur eine Arbeitszahl, ne? Ich will dich nicht darauf festnageln. Aber was macht ihr? Was macht ihr ganz praktisch?
Also grundlegend, ne, wie ich es gesagt habe, am Anfang gehen wir natürlich in die Companies rein und fragen erstmal, okay, erzählt mal, wie verdient ihr Geld? Ja, wir verkaufen diese und diese Dienstleistung, diese und diese Maschinen, diese und diese Produkte. Was ist so der typische Sales Cycle? Wie kommen die Leute vom Erstkontakt zum Abschluss? Wie lange dauert das? Was brauchen die dafür? Was macht ihr intern? Ja, einfach damit wir so ein Verständnis dafür bekommen. Ja. Und dann, wenn die Unternehmen sagen, okay, wir wollen gerne mit euch zusammenarbeiten, was wir im ersten Schritt immer machen, ist ein ganz klassischer Workshop. Den machen wir bestenfalls immer in Person. Und dort sagen wir, dort kommen wir immer mit einem vorbereiteten Framework, einem eigenes Framework, was wir dann dafür ansetzen, kommen wir immer ins Rennen und versuchen erstmal rauszufinden, erzählt jetzt mal ein bisschen was über eure Kunden. Und das ist eine riesengroße Herausforderung für viele Unternehmen, ja, weil Unternehmen meistens immer oder ganz gerne gerade so der deutsche Mittelstand featuregetrieben agiert. Ja, unser Produkt ist das Beste, wir sind die Schnellsten, wir sind die Tollsten und. Ja, und deswegen immer aus der eigenen Perspektive sprechen. Und dann sage ich aber immer, okay Leute, jetzt gebe ich euch ein wichtiges Learning mit, ganz am Anfang. Wir wollen euch ja hier auf Social Media vermarkten. Auf Social Media sucht niemand nach eurem Produkt. Und dann immer, wieso, aber ganz einfach, ja. Und dann sage ich immer, okay, jetzt macht ihr alle mal eure Handys auf. Euren Social-Media-Kanal der Wahl, ja, das kann ein LinkedIn sein, das kann ein TikTok sein, ist mir egal. Ja, und dann halten wir den hoch und dann zeige ich immer, sage ich immer, so, als allererstes, hier spielt die Musik, mobile. Ja, zweitens, alle diese Kanäle sind sogenannte Feed-Kanäle. Das heißt, man scrollt durch mit dem Zeigefinger, die meisten Leute mit dem Daumen, mit zwei Fingern oder. Ja, das heißt, die scrollen durch und sind dort in einem gewissen Entdeckermodus, ja, oder Discovery-Modus, sagt man da auch. Ne? Also man guckt und, ach Mensch, was sehe ich denn da Schönes? Was inspiriert mich denn? Klar kommen dann immer mal wieder die klassischen Cat-and-Dog-Contents dazwischen, ja, die jeden zum Stoppen bringen. Ja? Aber die Frage ist ja, wie kann man den psychologischen Effekt, den sowas erzielt, auch auf eigene Produkte übertragen? Und genau dieses Experiment machen wir dann und ich sage dann, ihr scrollt jetzt mal durch und dort, wo ihr stehen bleibt, das zeigt er mal hoch. Ja? Dieses Bild, dieses Video, dieser Inhalt, den ihr da seht, und dann versuchen das zu analysieren. Ja? Und so gehen wir eben ins Rennen mit unseren Kunden, um letzten Endes innerhalb dieses Workshops Pain Points der Kunden, ja, der Kunden des Kunden herauszufinden. Weil wenn wir wissen, das beschäftigt unsere Kunden, ja, dann versuchen wir diese Argumente oder diese Argumentationen aufzugreifen und in unseren Werbemitteln anzusprechen. Ja, weil wenn ich irgendwas lese, wo ich sage, okay, das beschäftigt mich jetzt gerade, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich beim Scrollern stehen bleibe, sehr, 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 sehr viel höher, als wenn da irgendwie ein Banner kommt, wir sind die Größten, Schnellsten, Tollsten und Besten. Ja, und das ist so, wir nennen sowas immer Pain Points, ja, dass wir Pain Points unserer Zielgruppe, unserer ICPs herausfinden wollen, um dann darauf ein sogenanntes Messaging zu definieren. Messaging bedeutet, wir entwickeln Botschaften, unterschiedliche an der Art, also wir gehen niemals mit einer Message raus, sondern unterschiedlichen, basierend auf diesem Workshop. Ja, dadurch treffen wir oder danach treffen wir gewisse Hypothesen und versuchen dieses dann mit unseren Video Creator, mit unseren Motion Designern, Grafikern und so weiter in visuelle Sprache zu übertragen. Ja, und das ist tatsächlich so die kreative, Herausforderung oder die tatsächlich so konzeptionell kreative Leistung, die man erbringen muss, ja, dass wenn jemand aufhört zu scrollern, wenn er durch den Feed geht, dann auch eine Weile drauf bleibt, ja, und eben konsumiert, was habe ich zu erzählen, wie begegne ich dem Problem der Zielgruppe und wie löse ich es. Und das ist genau das, was wir so in der ersten Phase machen. Dann eben wirklich ganz viele von diesen Creatives, ja, das sind so die Werbemittel, die wir dann entwickeln im zweiten Schritt und die werden getestet. Ja, ganz einfach, also wir lassen alle Creatives gegeneinander laufen, ein paar Tage und gucken dann, okay, wo haben wir die besten Conversion-Raten? Und wenn wir noch keine finalen Conversions tatsächlich erzielen, wo haben wir die besten Mikro-Conversions? Also wir unterteilen dann auch so wirklich so ein Video, was wir aussteuern, eben in unterschiedliche Bereiche und gucken, okay, wie lange gucken denn die Leute? Ja, und niemand oder selten wird eine solch kalte Zielgruppe so beim ersten Mal direkt konvertieren. Ja? Dann kommt natürlich der Marketer, der sagt, okay, Retargeting, ja. Jetzt müssen wir die Leute halt nochmal ansprechen und nochmal und nochmal. Und hierzu haben wir auch ein gewisses psychologisches Framework, ja, wo wir sagen, okay, wie sprechen wir jemanden an, der noch gar keine Ahnung hat, dass ein Problem hat, versus jemanden, der weiß, okay, ich habe ein Problem, ich weiß, ich muss auch was machen und ich habe auch diese drei, vier Player im Kopf, mit denen ich was machen könnte. Ja, dadurch entsteht dann immer ein großes Schema an ganz vielen Creatives, die aufeinander aufgebaut sind und die wir dann so automatisiert ins Rennen schicken, um dann zu gucken, okay, welche kriegt das beste Feedback Und wo kriegen wir halt tatsächlich so die besten Conversion-Raten, die besten Conversion-Werte auch, gerade so Cost per Lead etc. Realisiert. Und dann ist ganz klassische operative Optimierung. Ja, und das heißt, dann sitzen Kollegen bei uns aus dem Team, ja, also Kampagnenmanager, die jeden Tag drauf gucken und eben auf Basis der wichtigsten KPIs die Kampagnen optimieren und entsprechend aussteuern. Ja. Dort holen wir uns auch das Feedback ein der Kunden. Hey, jetzt kamen die und die Leads rein. Wie sind die denn? Ja. Und wie ist die Qualität? Was für Fragen stellen die? Was für ein Feedback haben die? Weil das können wir natürlich alles mit auch dann vorne ins Rennen mit reinnehmen.
Das, was du jetzt gerade beschrieben hast, das wird für Marketer wahrscheinlich gut durchlaufen. Ne? Die werden sagen, ja, genau, vertraut, so arbeiten wir ähnlich. Der Vertriebler wird möglicherweise an der Stelle sagen, oh, das ist jetzt ganz schön komplex, ganz schön kompliziert. Was bekommt der am Ende raus? Leads ist ja natürlich ein Thema, womit der Vertriebsverantwortliche natürlich immer sofort in Resonanz geht. Weil du sagtest, ihr fragt nach, wie sind die Leads? Das heißt, die Kampagnen werden eben nicht nur hinsichtlich Conversion Rate und so weiter optimiert, sondern ihr schaut auch nach, hey, sind die Leads auch in den entsprechenden Qualitätsanforderungen eurer Kunden?
Ne? Ja, also richtig? Ganz wichtig am Anfang natürlich immer ganz klares Expectation Management. Ja, fragt die Leute dann immer, hey Leute, was muss denn passieren, dass wir nach einem Monat beide happy sind, nach zwei, nach drei, nach vier, nach fünf, nach sechs? Was muss passieren? Ja, und da hören wir eben so ein bisschen raus, okay, naja, ja, kommt auch manchmal drauf an, ja, wir wollen auf jeden Fall Brand Awareness, ne? Wir wollen unsere Marke bekannt haben. Dann frage ich dann immer so ganz hetzerisch, okay, bezahlt das irgendwelche Rechnungen, wenn wir dann irgendwie so in die Brand investieren? Nee, natürlich wollen wir dann Leads. Aha, okay, ihr wollt also Leads. Woran bewertet ihr die Qualität unserer Arbeit? Ja, und das gilt es immer rauszufinden und darauf, das ist auch wirklich so ein bisschen das einzige Ziel oder das einzige KPI, wo wir darauf hin optimieren. Dann sage ich immer, okay, ne, Follower werden vielleicht ein bisschen mitwachsen, aber das ist ein Side-Effekt. Machen wir keinen Fokus drauf. Ja. Und wenn wir dann sagen, okay, wir wollen Leads, dann frage ich auch immer, okay, was macht ihr mit den Leads? Ja. Sollen das Leads sein, die ihr in euren Newsletter steckt? Sollen das Leads sein, die irgendwie ihr in ein Event holt? Sollen das Leads sein, die irgendwie bald was kaufen? Ja. Also, das sind komplett unterschiedliche. Ja. Und das ist das, was ich am Anfang meinte, dass wir erstmal wirklich ein sehr tiefes Verständnis kriegen müssen, wie tickt eigentlich die Company? Was wollen die überhaupt? Was haben die schon gemacht? Ja? Und entsprechend dann auch wirklich unsere Arbeit darauf aufbauen. Und wenn die sagen, ey Leute, na, wir wollen eigentlich dieses Jahr noch irgendwie 3 Millionen Zusatzumsatz machen und wir wissen, dass wir da irgendwie 20.000 Leads brauchen in dem und dem Schema und wir probieren da auch was. Wir haben ja hier so 2, 3 Landingpages, die gucken wir uns dann auch immer an. Ja, und dann haben wir ein Verständnis dafür, okay. Ja, und wenn die Kunden eben sagen, du, wir brauchen sehr, sehr nahe Sales-Ready-Leads, dann müssen wir diese Leads eben auch entsprechend vorqualifizieren. Und das bedeutet, dass wir natürlich innerhalb der Kampagne machen wir das natürlich auch, ne, dass, wenn wir die Ads aussteuern, bringen wir die Leute entweder auf irgendeine Landingpage oder wir machen das mit so integrierten Lead-Formularen, die direkt innerhalb der Plattform geladen werden. Sind wir, Klammer auf, sind wir wirklich sehr großer Fan, weil wir hier 100% tracken können. Und fragen dann dort eben entsprechend auch die Informationen ab, die den Lead zu einem Sales vorqualifizierten Lead bringen. Ja, das heißt, wenn wir was verkaufen wollen, dann stellen wir auch die Frage, sind Sie derjenige, der sowas entscheidet? Oder wen müssen wir noch mit ins Boot holen? Oder wann wollen Sie denn über eine Investition in dem Rahmen nachdenken, entscheiden? In den nächsten 3 Monaten, 6, 12, 10? Ja, also diese Informationen müssen wir sozusagen vorab abholen.
Habe ich das richtig verstanden, dass diese Fragen dann automatisiert gestellt werden über eine entsprechende Landingpage? Und also ihr habt jetzt nicht irgendwie Telemarketer, die jetzt anrufen? Mhm. Das nur in uns?
Nee, gar nicht. Nee, also genau, ne, wir arbeiten mit Landingpages, bauen das selber, oft bringen die Kunden das mit. Das ist immer so ein bisschen ein Challenge, ja, wenn der Kunde irgendwie so eine Landingpage mitbringt, weil wir haben immer so eine ganz wichtige Perspektive. Wir müssen, also User Experience, wir müssen es den Leuten so einfach wie möglich machen, zu dem von uns gewünschten Ergebnis zu kommen. Ja, und dann irgendwie schwierige Landingpages, wo man 100-mal hin und her scrollern, hoch und runter muss oder die sich lange laden, immer schwierig. Noch dazu haben wir sehr viel Probleme oder Herausforderungen, ein wirklich gut funktionierendes Tracking zu etablieren. Ja, weil viele Leute verwenden Adblocker, Cookie-Banner lässt nichts zu und dann ist es alles in der Blackbox. Deswegen nutzen wir gerne so die integrierten Lead-Formulare innerhalb der LinkedIn-Plattform zum Beispiel, Und na, die sehen halt aus wie ganz normale Kontaktformulare, nur die jeweiligen Formularfelder können wir definieren. Ne? Ganz klassisch Name, Vorname, E-Mail, Company. Aber dann fragen wir dann halt auch, okay, wann planen Sie die nächste Investition und geben ihm die Möglichkeit zu sagen, im nächsten Monat, in 2, in 3, in 4, in 5 per Dropdown, ja, und können dann so einordnen. Und diese Fragen, ja, das können wir relativ viele stellen, die werden dem Kunden dann übergeben. Und dazu bauen wir auch meistens immer direkt Schnittstellen in die bestehenden CRM-Systeme, um dann dort die Leads wirklich in Echtzeit übertragen zu können und dann auch weiterverarbeiten zu können. Ja, häufig ist es so, dass die Leute sagen, ja, nee, wir wollen hier noch eine gewisse Automation dahinter stellen, also sprich Marketing Automation, wo die Leads dann automatisiert nochmal per E-Mail angegangen werden. Oder wir wollen eben direkt in den ersten Quali-Call gehen und mit den Leuten ins Gespräch gehen. Und dazu ist immer so die Frage, ne, wie sind die Firmen aufgestellt? Haben sie sowas? Gibt's einen Pre-Sales oder Sales SDRs, heißen die ja auch in vielen Firmen, oder eben nicht? Ja, und wenn nicht, und es ist gewünscht, gehen wir auch immer mit rein, bauen dann Quali-Skripte auf und gehen in die Quali-Calls mit rein, damit wir halt wissen, okay, was machen denn die Leute eigentlich, die wir da jetzt eingefangen haben, was erzählen die denn? Und übergeben die dann mit einer entsprechend höheren Qualität und gehen dann an die Vertriebskollegen über.
Ah, okay. Gut. Super spannend. Bisschen Blick auf die Zeit, weil wir haben jetzt schon so viel hier reingetankt in diese halbe Stunde. Ich aber auf jeden Fall noch ein Thema besprechen möchte. Du sagtest Facebook und Co., also die Netzwerke, die wir vielleicht als B2Bler nicht so auf dem Schirm haben, die habt ihr ganz klar auch im Fokus. Das musst du mal dem Maschinenbauer aus Gifhorn jetzt erzählen.
Ja, also ich bin ja eigentlich sehr, sehr, sehr einfacher Statistiker, ja, und lass halt wirklich immer die Fakten sprechen. Ja. Ich lege dann einfach Zahlen auf und sage, guck mal, LinkedIn hat irgendwie 20 Millionen Nutzer, auf Meta kriegen wir irgendwie 40, 50 auf den einzelnen Plattformen. Ja. Und der Vorbehalt, den es dann häufig gegenüber diesen Meta-Plattformen ist, naja, dort ist man ja nur privat unterwegs. Ja, und dann sage ich immer, eigentlich hat niemand eine Intention, wenn er einen Social Media Channel aufmacht, außer zu sagen, ich möchte irgendwie ein bisschen Inspiration erfahren. Und wenn dann eben der richtige Content kommt, der mich inspiriert, bleibe ich auch stehen und konsumiere das Ganze auch. Ja, ich zeige dann meistens immer meinen Instagram-Feed und sage, guck mal, da ist nur noch B2B-Content drin. Nur. Ja, und letzten Endes sage ich dann auch immer, wisst ihr was, wir können auch beides gegeneinander laufen lassen, das machen wir ganz gerne, dass wir beide Channels aufbauen. Man muss dann eben so ein bisschen gucken, wie man das Messaging ein Stück weit anpasst, die Werbemittel ein Stück weit anpasst, aber dann lassen wir einfach mal beides gegeneinander laufen, ja, und gucken, wo klicken die Leute besser, wo konsumieren sie unsere Inhalte eher und wo schließen sie eher ab. Tendenziell gehe ich auch immer mit, dass LinkedIn eine bessere Qualität der Leads hat. Ja, also ja, die Art und Weise von den Leuten, die dann reinkommen, ist in der Qualität meistens deutlich besser als bei Meta. Aber die Kosten, also die CPLs dahinter, sind halt deutlich günstiger bei Meta. Und wenn sich das gegeneinander also rechnet, dass wir sagen, okay, bei Meta brauchen wir halt 3 Leads, um auf die Qualität von einem bei LinkedIn zu kommen, und es sich trotzdem rechnet, why not? Ja, und so gehen wir ins Rennen.
Absolut. Also für mich klingt das nur plausibel. Ich frage ja immer nur für einen Freund. Ich kenne das ja auch. Also wenn ich poste, wenn ich die Posts meiner Kunden sehe oder meiner Geschäftspartnerinnen, dann sehe ich ja auch, hier ein Kunde von mir, ein Verlag, hat bei einem Verbandsmeeting mehrere Preise erhalten. Natürlich posten die das nicht nur auf LinkedIn, sondern auch auf Instagram. Das haben die im WhatsApp-Status stehen und. Also diese Verschmelzung von Business und Privat ist überall da. Ob ich jetzt auf im WhatsApp-Status unbedingt sehen möchte, dass ein Freund aus dem Maschinenbauunternehmen jetzt irgendwie 15 mm rechtsdrehendes Gewinde patentiert hat, keine Ahnung. Ne? Also wenn es so sehr technisch fachlich wird, dann werdet ihr aber auch spätestens mit der Frage kommen, hey, interessiert es die Zielgruppe genau dort? Ne? Weil ja, das habe ich ja schon rausgehört jetzt in unserem Gespräch, dass ihr auch sehr, sehr kundenzentriert agiert, spricht mir ja nur aus der Seele und auch sehr ganzheitlich. Und für mich ist auch ganz klar, Marketing und Vertrieb gehören da zusammen. Das muss also alles super gut aufeinander abgestimmt sein. Das also hat mich schon sehr, sehr, sehr überzeugt. Jetzt habe ich noch eine allerletzte Frage, Sandro. Da ihr ja sehr stark so aus dem ganzen Bereich der, wie soll ich sagen, Lead Generation, wie würde ich sagen, Social Media Ecke kommt, ihr werdet ja sicherlich auch sehr schnell euch den Vergleich stellen müssen, diese vielen jungen Unternehmerinnen und Unternehmer, die dann mit gerade mal 19 Jahren den einen einzigartigen Funnel versprechen, sagen, wenn du genau diese 5 Tipps befolgst, dann wirst du im nächsten Monat bereits 5-stellig verdienen. Wie grenzt ihr euch gegenüber diesen jungen Menschen ab, die deine Söhne und Töchter, vielleicht meine Enkel schon sein könnten? Bisschen mit Augenzwinkern betrachtet, weil da wird es sicherlich auch gute geben.
Ja.
Ich meine, diese Heilsversprecher, ne?
D'accord. Weißt du, was ich mache? Ich gehe immer mit den Leuten in Kontakt. Immer, wenn ich solche Ads selber sehe, klicke ich drauf, oder nicht immer, aber häufig, vereinbare ich einfach mal einen Termin und guck mal, was die können und was die machen und was die versprechen. Wenn die irgendetwas besser können als wir, dann kaufe ich sie mir doch ein. Ja? Da haben wir auch schon 2-3 Mal was getestet. Hat aber nie so richtig gut geklappt. Ja? Ah, deswegen, na, so die Art, also die reißerische Art in der Kommunikation, du musst nur irgendwie 2 Wochen das machen, dann wird's schon. Das machen wir nicht. Ja? Das passt natürlich auch nicht so zur Art der Kunden, mit denen wir arbeiten. Und wir gucken ganz gerne, ne, oder wir haben schon sehr viel Erfahrung über die Zeit natürlich. Und ich sage immer, wisst ihr was, guckt ihr unsere Google Reviews an, dort steht das, was die Kunden über die Zusammenarbeit mit uns sagen, und dann kannst du selber bewerten, ob du es cool findest oder nicht.
Gutes Schlussstatement. Sandro, vielen Dank. Das war total spannend. Obwohl ich dich ja schon gehört habe, habe ich nochmal neue und weitere Insights erfahren und werde sicherlich das auch bei weiteren Gesprächen mit dir tun. Unsere Zeit ist am Ende, Sandro. Ich danke dir, dass du da warst. Ich wünsche dir, wir hatten ja im Vorfeld schon ein bisschen geplaudert, einfach ein schönes Wochenende am See. Das darf ich, glaube ich, verraten, ohne zu privat zu werden. Und sicherlich werde ich in meinen Shownotes auch auf dich verweisen. Das heißt, wer jetzt neugierig geworden ist, der wird dich auf LinkedIn finden. Und ich gehe davon aus, dass du Fragen auch beantwortest, oder?
Selbstverständlich, klar. Immer gern sogar.
Prima. Hat total Spaß gemacht.
Danke
für deine tollen Insights.
Danke, bis bald.
Danke fürs Zuhören. Empfiehl meinen Podcast gern weiter und schreib mir, wenn du Fragen zu meinen Themen hast.